Herzlich willkommen zu einer Premiere, nämlich dem ersten SISO, dem Sicherheitssonntag hier im Europa-Podcast. Einmal im Monat möchten wir aktuelle sicherheitspolitische Entwicklungen vertieft einordnen und dabei immer einen klaren Fokus auf Europa setzen. Zum Auftakt schauen wir dabei heute bewusst über Europas unmittelbare Nachbarschaft, nämlich nach Lateinamerika. Dort zeigt sich sehr deutlich, wie die USA ihre Rolle in der Welt neu definieren. Und das wirft natürlich auch Fragen für Europas Außen- und Sicherheitspolitik auf. Ich freue mich heute ganz besonders, als Premierengast Inga von der Stein zu begrüßen. Sie hat European Studies und internationale Beziehungen in den Niederlanden, Großbritannien und Russland studiert. Nach Stationen in Brüssel war sie von 2021 bis 2023 im Nachwuchsprogramm für Führungskräfte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien. Sie passt also prima in unser heutiges Thema. Sie beschäftigt sich intensiv mit Sicherheitspolitik in Lateinamerika und hält dazu regelmäßig Vorträge, zum Beispiel an der Führungsakademie der Bundeswehr. Und seit 2023 arbeitet sie als Referentin in der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass die Einschätzungen, die sie heute mit uns teilt, ihre persönliche Analyse sind. Liebe Frau von der Stein, herzlich willkommen im Europa-Podcast und herzlich willkommen zum Sicherheitssonntag. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dafür, dass ich der Premierengast sein darf. Und natürlich herzlichen Glückwunsch an den Europa-Podcast, der ja jetzt 7 Jahre alt geworden ist. Und es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und hochaktuelles Thema für das Debüt des Sicherheitssonntags.
Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir versuchen natürlich besonders aktuell zu sein und ich glaube, das Thema eignet sich prima dazu. Viele europäische sicherheitspolitischen Debatten kreisten ja lange um die Ukraine, den Nahen Osten oder auch den Indopazifik und ich glaube, wer Sicherheitspolitik verfolgt, dem ist auch schnell klar, warum das so ist. Lateinamerika spielte dabei oft nur eine Nebenrolle. Allerdings gab es jetzt die aktuellen Entwicklungen in Venezuela und die haben die Situation noch mal stark verändert. Sie haben einen Artikel im Table Media geschrieben und dort argumentieren Sie sehr klar, dass es Europa sich nicht leisten kann, diese Region, also Lateinamerika, sicherheitspolitisch zu ignorieren. Warum ist Lateinamerika also gerade für uns aus europäischer Sicht so relevant?
Ja, da gibt es drei Gründe für, die man nennen kann. Zum einen ist Lateinamerika eine Region, wo wir noch als wertebasierter Partner wahrgenommen werden. Zweitens ist Lateinamerika ein ganz besonderer Kontinent, vor allem wegen den Rohstoffen. Und drittens auch als geopolitischer Raum. Zum ersten Punkt, den man wirklich keinesfalls unterschätzt werden sollte, dass Lateinamerika oder die Lateinamerikaner uns eben als wertebasierten Partner wahrnehmen, aber gleichzeitig China aufholt. Wenn man sich Studien anschaut, zum Beispiel vom Meinungsforschungsinstitut Latino Barometro, das ist ein lateinamerikanisches Institut, das hat 2021 danach gefragt, wie Lateinamerikaner die EU sehen. Und damals wurde gesagt, dass die EU vor allem eine normativ zivile Führungsrolle hat. China dagegen vor allem technologische, ökonomische Macht und die USA militärische Stärke verfügt. Doch seitdem hat sich einiges geändert und bereits 2024 in einer neueren Studie haben 58% der befragten Europa positiv bewertet, was aber nur 4 Prozentpunkte vor China lag. Und die USA hingegen lagen bei einer positiven Bewertung von 73% der Befragten. Jetzt ist natürlich mit dem Hintergrund der Militärmanöver in der USA in der Karibik und auch der härteren Linie bei der Migration abzuwarten und auch wahrscheinlich abzusehen, dass sich das Image der USA in Lateinamerika verschlechtern wird. Und für Europa öffnet sich damit ein strategisches Zeitfenster. Denn ja, wir sind late to the party, aber nicht too late und sollten dieses Soft-Power-Kapital gezielt nutzen. Zum zweiten Punkt, Lateinamerika ist reich an Rohstoffen. Jetzt in den Schlagzeilen war natürlich vor allem das Öl von Venezuela. Das ist mit geschätzt 300 Milliarden Barrel Öl das größte der Welt. Also es hat die größten Ölreserven der Welt. Aber die Ölimporte der EU aus Lateinamerika, die liegen im niedrigen Bereich zwischen 1 bis 5%. Was eigentlich interessant ist und strategisch wichtig, das sind vielmehr die kritischen Rohstoffe wie Lithium und Kupfer. Und beides wird gebraucht für die Energiewende. Lithium für Batterien und Speicher und Kupfer für Netze und E-Autos. Die Internationale Energieagentur erwartet etwa eine Vervielfachung der globalen Lithiumnachfrage bis 2040. Und Argentinien, Bolivien und Chile, die liegen im sogenannten Lithium-Dreieck und dort liegen 55% der globalen Lithiumreserven. Doch während Lateinamerika die größten Reserven hat, dominiert China die Weiterverarbeitung in Batterien und Europa ist abhängig. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt, warum Lateinamerika uns interessieren sollte. Denn diese Region ist kein Randgebiet, sondern Teil globaler Machtverschiebung und das nicht erst, seitdem die US-amerikanische Regierung in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie die westliche Hemisphäre wieder zu ihrer Priorität gemacht hat. Denn andere Akteure haben die Region lange unterschätzt und depriorisiert und China hat dann einfach jetzt ja ziemlichen Vorsprung, konnte sich Marktanteile sichern und hat tatsächlich 2018 die USA als wichtigster Handelspartner Lateinamerikas sogar überholt. Und was auch sehr spannend ist, ist, dass die Volksrepublik nicht nur handelsmäßig in Lateinamerika mittlerweile sehr verwurzelt ist, sondern vor allem auch strategisch und da wirklich eine sukzessive Dual-Use-Infrastruktur aufgebaut hat. Dual-Use bedeutet eine zivil-militärische Doppelnutzung der gleichen Technologie, also zum Beispiel Satelliten, die sowohl für zivile Kommunikation als auch für militärische Aufklärung genutzt werden können. Also wenn wir diese drei Gründe nochmal zusammennehmen, dann ist Lateinamerika für Europa zentral, weil Europa eben dort weiterhin als wertebasierter Partner gesehen wird. Zweitens, Lateinamerika ein Schlüsselraum für kritische Rohstoffe wie Lithium und Kupfer ist. Und drittens, die Region ein geopolitischer Schauplatz globaler Machtverschiebung ist, in der sich auch Europas zukünftige Handlungsfähigkeit mitentscheidet.
Vielen Dank. Ich glaube, das waren jetzt sehr interessante Einordnungen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch nochmal im Verlauf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ordnen. Ich möchte jetzt nochmal auf Punkt 3 zurückzusprechen kommen, nämlich die globale Bedeutung. Und ich glaube, es lohnt sich da, einen Blick auf die Monroe-Doktrin zu werfen, die ja 1823 ausgerufen wurde und jetzt aber immer wieder verstärkt in den Medien und in der sicherheitspolitischen Debatte aufgetaucht ist. Wenn wir sie jetzt noch mal runterbrechen, was ist eigentlich die Monroe-Doktrin und warum ist sie heute wieder so relevant? Ich glaube, das passt perfekt zu Punkt 3 und auch der westlichen Hemisphäre, die die USA ja als ihren Hinterhof einordnen.
Ja, die Monroe-Doktrin, die ist ein sehr spannendes Konzept. Das ist das längste außenpolitische Konzept, was die USA überhaupt haben, was auch sehr wandelbar ist. Also die Monroe-Doktrin hat 1823 was komplett anderes bedeutet als 2026 zum Beispiel. Die Monroe-Doktrin wurde von dem damaligen Präsidenten Monroe, James Monroe ausgerufen und damals war vor allem der ja, was die aussagen sollte, diese Doktrin, dass die Europäer ihren Einfluss in Lateinamerika zurückhalten sollen. Die wurde dann aber erweitert, immer je nachdem, wie die US-Interessen sich entwickelt haben. Zum Beispiel durch die sogenannte Roosevelt Corollary, auf Deutsch heißt das sowas wie Erweiterung, 1904 zur Begründung von Interventionen in der Karibik. Und die sogenannte Trump Corollary, wie sie jetzt in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA steht, die verfolgt wiederum den Anspruch, den Einfluss externer Mächte wie China und Russland zu unterbinden. Und der bisherige Höhepunkt dieser Manifestation der Strategie ist die Gefangennahme dann vom venezolanischen Präsidenten Maduro durch das US-Militär. Und generell zur Donroe-Doktrin oder wie überhaupt jetzt diese Donroe-Doktrin definiert worden ist. Es ist in der USA eben Praxis, dass da zu Beginn jeder Administration eine neue Sicherheitsstrategie vorgelegt wird. Und da hat die USA zum ersten Mal seit sehr langer Zeit die westliche Hemisphäre zur Priorität erklärt. Und deshalb ist die Monroe-Doktrin jetzt auf einmal wieder modern geworden.
Ja, ich glaube, besonders durch Venezuela ist sie jetzt noch mal erneut auf die Landkarte gekommen. Ich glaube aber auch, dass besonders die globale Konkurrenz hier eine wichtige Rolle spielt. Der steigende Einfluss, ich glaube, du hattest es gerade schon mal erwähnt, von China, dem Iran und auch anderen Akteuren dort in der Region wird spürbar. Daher ist es also wichtig, hier die Interessen abzusichern, und das machen die USA nun ja auch ganz selbstbewusst. Wenn wir jetzt aber, da wir ja auch der Europa-Podcast sind, noch mal einen Blick auf Europa werfen. Du hattest es schon mal erwähnt, dass der Kontinent gerade auch aufgrund seiner Rohstoffvorkommen für uns sehr wichtig ist. Sollten wir auch aus geostrategischer Sicht, do was dort passiert, im Spiel der großen Mächte als Europa, das Ganze wahrnehmen und unsere Interessen hier auch aktiv vertreten?
Ja, das ist natürlich ein Balanceakt jetzt, weil anders als 1823 ist die Monroe-Doktrin oder die Donroe-Doktrin, die meint nicht Europa beim Zurückdrängen von externen Einflüssen. Also vor allem China und Russland sind gemeint. Das ist jetzt erstmal die gute Nachricht für uns als Europäer. Die schlechte Nachricht ist, dass wir schon in das Visier der Amerikaner kommen könnten, wenn wir sicherheitspolitische Ambitionen in Lateinamerika verfolgen sollten. Und deshalb, um das zu verhindern, sollte Europa die eigene Stärke als ziviler Partner ausspielen. Also vor allem auf Softpower setzen und diese besser bündeln. Und da ist wirklich der Schlüssel das EU-Mercosur-Abkommen, das ja seit 25 Jahren mittlerweile verhandelt worden ist. Wir nehmen heute am 21. Januar auf. Für uns heute Mittag wurde das Abkommen leider weiter verzögert und das Europäische Parlament hat abgestimmt, ganz knapp, dass es zum Europäischen Gerichtshof kommt zur Prüfung. Und die Konsequenz davon ist eben, dass jetzt das Abkommen verzögert ist. Und das ist einfach das Soft-Power-Tool, was wir haben, um geopolitisch in Lateinamerika aktiv zu sein, ohne auf der anderen Seite unsere Bündnispartner, die USA, in ihrem eigenen Hinterhof zu verprellen. Also es ist ein ganz schwieriger Balanceakt, der aber sehr wichtig ist, weil Lateinamerika eben für uns von großer Bedeutung ist. Also das Abkommen, um ein paar Fakten zu nennen, das würde einen Markt schaffen von 780 Millionen Menschen. Das würde die Zölle auf über 90% des Warenhandels abbauen und auch vor allem wichtig für uns und Lateinamerika, würde die Abhängigkeiten von China betonen, EU und Lateinamerika, wenn sie sich treffen, zum Beispiel beim EU-CELAC-Gipfel, das ist so ziemlich das höchste Gipfeltreffen, also zwischen Staats- und Regierungschefs, immer wieder, dass man die strategische Kooperation ausbauen möchte. Auch weil uns natürlich Geschichte und gemeinsame Werte verbinden. Doch in der Praxis werden diese langfristigen Ziele immer wieder durch kurzfristige nationale Interessen unterlaufen. Dafür ist das beste Beispiel das EU-Mercosur-Abkommen, was ja am 17. Januar 2026 noch feierlich unterzeichnet worden ist und dann heute jetzt doch wieder blockiert worden ist wegen innenpolitischen Rücksichtsmaßnahmen und dem Schutz einzelner Agrarsektoren. Das nimmt man natürlich sehr wohl wahr in Argentinien, Brasilien, Paraguay. Und Uruguay, also den Mercosur-Staaten, dass man sich nicht auf Europa verlassen kann, vor allem. Und wenn man das schon bei einem Handelsabkommen, das so offensichtlich geopolitische Vorteile für beide Seiten bringen würde, dass man das schon bei so einem Thema nicht kann, dass man sich nicht auf die EU verlassen kann, das hat einen sehr ja, negativen Einfluss auf die Beziehungen von Lateinamerika und Europa. Und zum zweiten Punkt, dass die Ziele und die Mittel im Rahmen einer europäischen Grand Strategy bislang nicht verknüpft sind. Einmal kurz zur Erklärung. Also das Konzept Grand Strategy bedeutet, dass Ziele und verfügbare Mittel verknüpft sind. Doch unser Handeln in Lateinamerika, das gleicht eher einem Mosaik aus Einzelprojekten, Abkommen und Partnerschaften, dem eine übergeordnete politische Klammer fehlt. Zwar existieren mit Initiativen wie dem Global Gateway Instrumente, die verschiedene Politikfelder geopolitisch bündeln sollen, aber die Wirkung bleibt begrenzt, wenn sie nicht in einer europäischen Gesamtstrategie eingebettet sind. Wir wollen eben überall aktiv sein, wir wollen alles gleich abzeitig abdecken, wir haben ganz viele Strategien, aber es hapert vor allem eben an der Umsetzung und vor allem auch an dieser gegensätzlichen Strategien auf nationalstaatlicher Ebene und europäischer Ebene. Und damit sorgen wir für Unklarheit in Lateinamerika, die eben nicht wissen, was wollen die jetzt eigentlich. Und wir selber riskieren dabei, dass das große Ganze übersehen wird. Denn die US-amerikanische Rückbesinnung auf Lateinamerika als Hinterhof, die sendet eben globale Signale darüber, wie Einflusszonen künftig definiert und verteidigt werden, mit Auswirkungen weit über die Region hinaus bis nach Ostasien.
Ja, das ist definitiv so. Das zeigen die aktuellen Entwicklungen nicht nur in Lateinamerika, sondern auf der ganzen Welt, dass das tatsächlich die Realität ist, auf die wir uns einstellen müssen und mit der wir uns natürlich auch zurechtfinden müssen. Für uns Europäer bedeutet das natürlich auch immer, und das hattest du ja gerade auch schon in einer vorherigen Frage erwähnt, einen Balanceakt mit den USA. Ich möchte jetzt aber noch mal konkreter auf Europa eingehen. Wir haben die Entwicklung jetzt schon in Lateinamerika besprochen. Was bedeutet diese Entwicklung jetzt also ganz konkret für die europäische Sicherheitspolitik? Und ich habe hier mal zwei Punkte oder zwei Optionen, die sich daraus ergeben würden. Das eine wäre die eigenen strategischen Interessen in Lateinamerika klarer zu formulieren, und das andere passiv wäre zu akzeptieren, dass sich Sicherheit dort primär über die USA entwickelt und vor allem auch vermittelt wird. Wenn du zwischen diesen zwei Handelsoptionen wählen könntest, was würdest du als die bessere erachten, und vor allem, wie realistisch ist das Ganze auch basierend auf den Problemen, die wir ja gerade schon mal erläutert haben?
Also ich würde beiden Punkten zustimmen. Zum einen muss Europa die eigenen Interessen in Lateinamerika klarer formulieren, im Sinne einer Grand Strategy, in der auch bestimmte Regionen priorisiert werden. Und Lateinamerika aufgrund der gemeinsamen Werte ist eine Region, die wir absolut priorisieren sollten. Das sind unsere Partner. Und die enger an uns zu binden, vor allem mit Handelsbeziehungen, Kooperationen in Bildung und Technologien, das hat absolute Priorität. Gleichzeitig müssen wir auch akzeptieren, dass die USA in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie die westliche Hemisphäre als ihren Hinterhof sehen, weil wir eben ein wichtiger Partner auch der USA sind. Was vielleicht noch spannend ist, ist, zu überlegen, was in der Zukunft passieren könnte. Denn also die Geschichte zeigt, dass zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Roosevelt Corollary anschaut von 1904, die eben als Vorbild für die Trump Corollary dient, dass die eben in Lateinamerika für erheblichen Widerstand gesorgt hat. Ähnliches kann man jetzt auch erwarten. Und damals hat es dazu beigetragen, dass die USA ab 1933 mit der sogenannten Good Neighbor Policy wieder Kooperation, Nichteinmischung in den Mittelpunkt der Beziehung mit Lateinamerika gestellt haben. Daher ist es möglich, dass sich in Zukunft eine ähnliche Entwicklung abzeichnen wird, sozusagen das Pendel wieder in eine andere Richtung schwingt und sich die Beziehungen zwischen USA und Lateinamerika wieder auf eine Augenhöhe begeben. Was für uns wichtig ist, dass wir nicht so eine Pendelbeziehung eingehen, sondern dass wir eben konstant gute Beziehungen zu Lateinamerika pflegen, die auf Augenhöhe sind und somit auch viel nachhaltiger sind und zu Vorteilen für uns beide führen, also für beide Regionen, für Europa und Lateinamerika. Und vor allem wir eben einander nutzen können durch die Diversifizierung von Lieferketten, von Handel und da einfach auch wirklich sehr gut zusammenpassen.
Ja, vielen Dank für diese Einordnung. Ich glaube, am Ende des Tages, es ist nicht nur im Leben so, sondern auch oftmals in der Außen- und Sicherheitspolitik, ist es dann der goldene Mittelweg, der am Ende vielleicht der richtige ist. Als letzte abschließende Frage möchte ich nochmal darauf zurückkommen, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen in Lateinamerika angucken, nicht nur in Venezuela, sondern auch insgesamt, was du ja ganz gut eingeordnet hast in deinem Artikel. Glaubst du, dass Europa in, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren in der Lage ist, seine Interessen dort bestmöglich zu vertreten? Und wir möchten ja bei so vielen negativen Nachrichten auch immer ein bisschen positiv bleiben. Was gibt dir vielleicht die Hoffnung, dass Europa insgesamt im globalen Spiel als ein ernstzunehmender Akteur wahrgenommen wird, der seine Interessen am Ende des Tages, wie auch immer sie dann im Einzelfall aussehen, bestmöglich durchsetzen kann?
Ironischerweise könnte die Donroe-Doktrin der USA die Initialzündung dafür sein, also das Glück im Unglück, dass wir beginnen, unsere Interessen in Lateinamerika stärker vertreten. Und meine Hoffnung wäre, dass diese doppelte Schwäche der EU-Lateinamerika-Politik, also die mangelnde Kohärenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen zum einen und zum anderen die unzureichende Verknüpfung von Zielen mit Mitteln, dass die überwunden werden kann in den nächsten 10 Jahren. Und vor allem spielt da das EU-Mercosur-Abkommen eine ganz wichtige Rolle. Ich hoffe nach wie vor auch nach dem Rückschlag heute, dass das noch in Kraft tritt. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber das wäre wirklich eine Riesenchance für unsere beiden Regionen, auch näher zu rücken. Denn ja, was auch vielleicht noch ein schönes Zeichen ist, auch wenn jetzt das Europäische Parlament für diese Verzögerung gestimmt hat, mit 10 Stimmen, also äußerst knapp, hat das Europäische Parlament im Oktober eine EU-Lateinamerika-Strategie verabschiedet, die wirklich herausragend ist, weil sie Lateinamerika zum ersten Mal wirklich als geopolitischen Partner auf Augenhöhe begreift. Und das Wichtige an dieser Strategie ist, dass die ja in die Hauptstädte vor allem getragen werden muss. Und die Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament das auch als Aufgabe haben, in ihren eigenen Ländern dafür zu werben, dass wir eine Beziehung mit Lateinamerika eingehen und noch stärken. Also vor allem in Ländern wie Frankreich, Irland, Ungarn. Irland hatte ich vielleicht schon genannt. Da sind viele, die dem Handelsabkommen noch sehr skeptisch gegenüberstehen. Und die müssen überzeugt werden, dass das eben ein Vorteil für uns alle ist und dass wir Projekte umsetzen können. Dafür gibt es unzählige Beispiele, zum Beispiel das Unterwasserseekabel Ella Link, das Europa und Lateinamerika seit 2021 direkt verbindet. Also das gibt auf jeden Fall Hoffnung, denn damals war das Projekt von technischer Natur, aber aus heutiger Perspektive ist das von absoluter geopolitischer Bedeutung. Also es zeigt sich, wir können geopolitisch handeln. Wir müssen das alles nur in einem Guss machen. Also das muss alles eingebettet sein und strategisch kommuniziert werden. Und was besonders schön wäre, wäre natürlich, wenn tolle argentinische Produkte, wie ich sie noch aus meiner Zeit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Buenos Aires kenne, wie zum Beispiel die Alfajores, das sind super leckere Kekse, das berühmte argentinische Steak oder Mate, dass man die nicht nur im Feinkostladen findet, sondern ganz selbstverständlich im Supermarkt. Denn gute Beziehungen gehen bekanntlich auch durch den Magen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, nicht nur mir, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern gibt das viel Hoffnung, nicht nur bald vielleicht mal öfters ein leckeres argentinisches Steak essen zu können, sondern auch zu sehen, dass wie vieles in Europa manchmal sehr kompliziert ist, sehr lange dauert, aber wenn es dann doch abgeschlossen wird, ist es doch dann meistens sehr positiv und gewinnbringend für sehr viele Menschen. Und wir hoffen, dass das auch in diesem Fall so sein wird. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich für die wunderbare Analyse bedanken, dass du uns hier einen kurzen Einblick in die lateinamerikanische Bedeutung auf globaler Ebene nicht nur für Europa, sondern auch für andere Akteure gegeben hast. Ich habe viel während dieser Folge gelernt und ich glaube auch unsere Hörerinnen und Hörer. Wer es noch nicht getan hat, ich kann es nur sehr empfehlen, deinen Artikel zu lesen, der ja auf Table Media veröffentlicht wurde. Und das war schon unsere Premierenfolge des Sicherheitssonntags des SISO. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen diese Folge gefallen hat. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast auf gängigen Plattformen wie Spotify und auch auf Apple Podcasts und teilen Sie gerne den Podcast in Ihrem Netzwerk. Ich möchte jetzt noch mal einen Ausblick wagen. Ende Februar werde ich in Folge 2 mit Wilhelmine Stenglin von Table Media einen gemeinsamen Rückblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz wagen, die ja im letzten Jahr sehr ereignisreich war für uns Europäer. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird es einige interessante Entwicklungen geben. Vielen Dank fürs Zuhören, mit Sicherheit Europa und bis zum nächsten Sonntag.
Vielen Dank für die Einladung und dafür, dass wir ausnahmsweise mal Lateinamerika in den Vordergrund gestellt haben. Ich freue mich auch schon auf die Folge.